Herzlich willkommen zum Hörbar-Rust-Podcast von Radio 1, dem Gewinner des European Podcast Awards.
Radio 1. Hörbar-Rust.
Herzlich willkommen zu unserer kleinen Sendung, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Wer mein Gast ist, erfahren Sie gleich. Hier im Hintergrund hören Sie schon die, jawohl, Simple Minds. Diese gute alte Band, die Simple Minds, völlig unterschätzt. New Gold Dream. So, kommen wir doch mal zu dem, was wirklich wichtig ist. Mein Gast heute, so. Es wird unter Ihnen und euch einige Theaterbesucher und Fernsehgucker geben, die bei der Nennung seines Namens sofort laut aufschreien und sagen, ach der, das ist ja super. Ein Schauspieler, dem das ZDF sogar eine kleine eigene Reihe mit seinen Werken widmete und über den die Presse gerne Sachen schreibt wie viel zu schade für kleine Rollen oder diesen Schauspieler vergisst man auch dann nicht, wenn er nur einen Kurzauftritt hat. Aber die Zeiten der Kurzauftritte sind eh inzwischen vorbei.
Hörbar Rust. Heute mit
Andreas Schmidt, 46, Schauspieler, Drehbuchautor und Theaterregisseur. Andreas wächst im Märkischen Viertel im Norden Berlins auf. Er studiert Germanistik und Philosophie, nimmt aber parallel schon privaten Schauspielunterricht. Eine gute Entscheidung, denn schnell folgen Engagements in Mannheim, Dortmund und Berlin. In der Musical-Verfilmung von Linie 1 schlurft er durchs Berliner U-Bahn-System. Seitdem kennt man sein markantes Gesicht aus rund 80 Kino- und Fernsehproduktionen wie Pigs Will Fly, Stromberg, Tatort, Bin ich sexy, Das Wunder von Längede oder Fleisch ist mein Gemüse. Für die letztgenannte Rolle als durchgeknallter Musiker Gorki erhält er den Deutschen Filmpreis. Ob als prügelnder Polizist, schwuler Fußballer, arbeitsloser Geigenbauer oder osteuropäischer Tankstellenräuber, spätestens seit Andreas Dresens Sommer vom Balkon 2006 ist Andreas Schmidt dem breiten Publikum bekannt. Nebenbei macht er sich mit regelmäßigen Drehbuch- und Regiearbeiten wie für Männerhort einen Namen. Danny and the Deep Blue Sea heißt sein neues Stück, das am 12. Februar in Babylon Premiere feiert. Wir konnten ihn von den Proben nach Babelsberg locken. Andreas Schmidt, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Was soll ich dir noch sagen? Es ist doch alles schon gesagt. Ohne dich sind wir die Hälfte wert.
Ich glaube, so eine Lobeshymne könnte ruhig noch eine halbe Stunde weitergehen.
Ach, eine Lobeshymne war das, ja?
Das finde ich ja.
Eigentlich war das
hört sich toll an, was ihr da gesagt habt.
So, ich fange auch gleich noch mal. Also ich befeuere diese Euphorie, die da jetzt gerade in deiner Stimme und deiner Person liegt, ja? Indem ich Folgendes sage. Als wir in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben, ja, und demnächst kommt auch Andreas Schmidt, da haben ganz viele Schauspieler oder auch normale Leute,
ne? Frauen.
Besonders nackte Frauen, ja, haben gesagt, echt, der ist ja super oder der ist ja total nett.
Und was hatten die genau an?
Und wie genau kommen die darauf? Was genau, du darfst jetzt nicht sagen, du, das musst du die anderen fragen, du darfst jetzt nicht sagen, du, ich habe echt keine Ahnung. Warum mögen die dich so gerne und könntest du ein bisschen näher ans Mikrofon kommen? Danke.
Okay, also ich kann das nicht so genau sagen, aber ich habe beim Filmpreis, als der mir endlich verliehen wurde, ja, habe ich auf der Bühne gestanden und ich habe da zum ersten Mal, und es war mir wirklich nicht bewusst, dass das so ist, was du jetzt gesagt hast, aber ich habe so eine Welle von Sympathie und Liebe gespürt von da unten, dass es mich richtig erschreckt hat. Und das hat mich so stolz gemacht, mehr als der Filmpreis. Mhm. Und das, ich habe gedacht, mein Gott, ich bin hier zu Hause, ich bin hier angekommen. Das war toll. Und woran es liegt, keine Ahnung.
Also gerade Regisseure geben ja auch manchmal Anweisungen, die mit den Schauspielern vielleicht nicht so einverstanden sind. Also du bedienst ja beide Seiten.
Aber über Dominik Graf wollen wir doch gar nicht sprechen.
Oh, das geht ja gut los hier, du. Das geht ja gut los. Bist du jemand, der versucht...
Scheiße, was hab ich da gesagt?
Bist du jemand, der versucht, dass es immer harmonisch abläuft?
Ja. Ich glaube, dass man für Schauspielarbeit und Theaterarbeit und Filmarbeit eine tolle Atmosphäre braucht. Es funktioniert über Vertrauen, über Angst verlieren, ja? Und nicht über jemandem Angst machen. Es ist irre leicht, wenn man unten im dunklen Raum sitzt und die Schauspieler stehen auf der Bühne, zwei Sachen zu sagen und die sind verunsichert und bekommen Angst. Aber die 6 Wochen bei Laune zu halten und denen Lust zu machen, Dinge auszuprobieren, die sie nicht können, das ist wirklich schwer.
Wie ist denn das dann mit Brandauer? Ich meine, das können wir jetzt mal sagen. Ich habe es gesagt und wir kriegen ihn sowieso nicht. Und ich, der hat auch, ihm eilt wirklich ein sehr, sehr herrischer Ruf als Regisseur voraus. Mhm. Die Leute haben ziemlich gelitten während dieser Drei-Groschen-Oper-Geschichte davor, wann war es, vor 2 Jahren, glaube ich. Da geht es ja über Autorität. Also ist das der zweite mögliche Weg? Nein. Entweder oder?
Das ist überhaupt kein Weg. Wenn ich mit einer Sache nicht einverstanden bin und mir sagt jemand, aber du musst das machen, weil ich der Regisseur bin, das ist doch lächerlich. Ja, und wenn jemand keine zündenden Argumente hat und ich versuche, in die Ecke zu drängen, weil er ein paar Jahre älter ist und wesentlich bekannter und mehr Geld verdient und vielleicht auch gebildeter und talentierter ist, ist es einfach nur dumm. Ja, und wenn, ich meine, ich muss sagen, bei Brandauer, ich habe mir Mephisto ungefähr 40 Mal angeguckt und ich finde den toll als Schauspieler. Mhm. Und ich hätte einen Respekt vor ihm. Und ich finde, das gebührt dem auch. Aber inwiefern der das seine Autorität einsetzt, um Leute zu verängstigen, da kann ich nichts drüber sagen. Autorität ist jedenfalls kein Weg, um gute Ziele zu erreichen.
Und du als Schauspieler jetzt auf der anderen Seite, wenn du jetzt mit Martin Scorsese oder mit...
Wer ist denn Ditte? Kenn ich nicht.
Kenn ich nicht.
Martin Scorsese. Da jeder kann auch keine Filme machen.
Nimm ihm jetzt mal den Alkohol weg, Miriam. Oder mit hier Tarantino.
Ja? Ich hab gehört, das ist doch so ein Arschloch.
Echt?
Ja.
Wirklich?
Und in Amerika werde ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr arbeiten.
Nee, du kriegst den Oscar nicht.
Ja.
Christoph kriegt den wahrscheinlich.
Christoph kriegt den und ich war für nächstes Jahr jetzt schon nominiert, das kann ich jetzt vergessen, oder?
Ja, das ist vorbei. Das obwohl ist du, ich weiß aus Fachkreisen, dass du auf der Shortlist gestanden hast, ne?
Also, ja, natürlich.
Jetzt ist vorbei.
Jetzt ist vorbei.
Ja, dann würde ich mal sagen, der Worte ist genug gewechselt, wir flüchten uns in die Musik. Fiel es dir leicht, die Songs deines Lebens oder überhaupt so bedeutende Songs auszusuchen?
Das war schwierig, weil es nur 8 Stück waren. Vielleicht 10, wenn wir Glück
haben.
Die
du nennen durftest.
Ja.
Hm. Ja, doof, ne?
Doof, ja, schlimm. Folter, ja, geradezu.
Link. Bruce Springsteen ist dabei, der Boss.
Ja.
Streets of Fire.
Das hört er nicht so gerne, ja? Wenn man sagt, der Boss. Und ich muss sagen, ich habe den Song ausgewählt, das schönste Konzert meines Lebens war Bruce Springsteen alleine mit Gitarre und der schlägt den ersten Ton an und singt den ersten Ton und ich hatte das Gefühl, 5000 Leute machen sich Sorgen um Bruce Springsteen, weil der so auf war und so verletzlich wie sonst niemand.
Das magst du, ne? Wenn Leute verletzlich sind. Ja. Das mochtest du auch in Marlon Brando.
Ja, mutige Männer.
Radio 1, die Hörbarust, das ist der erste Song, den der Schauspieler und Regisseur Andreas Schmidt mitgebracht hat. Bruce Springsteen, Streets of Fire. Am 23. November 1963 in Hagen zur Welt gekommen.
Stimmt,
ja. Hagen.
Gesundheit.
Willst du, sagt man das so, ja? Ich lache nicht, ich gucke ernst.
Ja.
Aber du weißt überhaupt nichts mehr über Hagen, weil du im Märkischen Viertel groß geworden bist. Wie
ich weiß was über Hagen.
Was weißt du
über Hagen? Der Typ, der die Musik gemischt hat für Fleisch ist mein Gemüse, den habe ich eben vom Jahr kennengelernt oder vor 2 Jahren. Und das ist mein ältester Freund, weil meine Oma hat uns beide zur Welt gebracht und wir sind beide in demselben Krankenhaus zur gleichen Zeit gewesen. Und das haben wir während des Films Fleisch ist mein Gemüse rausgefunden. Ist das nicht toll?
Wenn du das so sagst, solltest du vielleicht noch sowas erwähnen wie, dann ist deine Oma wahrscheinlich Hebamme, oder?
Genau.
Meine Oma hat uns beide zur Welt gebracht, ist schon ein bisschen komisch, weil man dann schon denken könnte.
Ach so.
Das habe ich jedenfalls im ersten Moment so gedacht.
Und nein, okay, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Und das bleibt jetzt auch so. Ich meine, einmal gesagt, ich habe lange dafür gekämpft, aber jetzt ist es raus.
Und die Menschen, die in Hagen wohnen, also die Frauen nennt man die dann Hagenerinnen.
Mhm.
Und die Männer sind Hagener.
Ja.
Und es gibt in Hagen eine...
Die heißen richtige Kerle.
Jugendherberge.
Ja.
Gab es die auch schon in der Zeit, in der du in Hagen gelebt hast?
Das weiß ich nicht.
Wie alt warst du, als du aus Hagen raus bist?
3 Tage.
Ach so jung. Das ist sehr jung.
Und dann bin ich in ein anderes Dorf, das hieß Barmenol.
Barmenol?
Barmenol, ja.
Das klingt wie so ein Schlafmittel, oder?
Ist es auch. Ist es auch. Das wird da produziert. Und der Ort war danach benannt. Und deshalb bin ich dann mit 5 in das hellwache Märkische Viertel umgezogen.
Oh ja, das ist natürlich dann echt ein Kontrast.
Ja.
Wie kamen denn deine Eltern auf die Idee, ins Märkische Viertel zu ziehen?
Ich glaube, es gab damals diese, wie heißt das, Berlin-Zulage. Und die Wohnungen im Märkischen Viertel waren auch sehr preisgünstig. Und dann sind sie dahin und wollten ein neues Leben anfangen, außerhalb dieser Enge des Märkischen, des Sauerlandes, wo schon viel über sie geredet wurde. Und dann sind sie ins Märkische Viertel.
Warum wurde so viel über sie geredet?
Nein, es wurde nicht viel über die geredet, aber ich glaube, denen war die Enge zu viel.
Wie eng war es denn bei euch zu Hause? Hast du Geschwister?
Ich habe noch einen Bruder.
Ja.
Und die Wohnung im Märkischen Viertel, da hatte jeder von uns, glaube ich, 7 Quadratmeter. Oh, mein Bruder und ich. Ich glaube, ein deutscher Schäferhund muss 9 Quadratmeter haben, sonst ist es Tierquälerei.
Ja, dann war das ja eine ganz gute Entscheidung, dahin zu wechseln.
Und eine ganz gute Energie auch in diesen 7 Quadratmetern.
Wir werden das gleich vertiefen. Wir werden versuchen herauszufinden, warum du kein Gangster-Rapper geworden bist, wie du klargekommen bist mit dem Ghetto, ne?
Mit dem Ghetto.
Und würde aber gerne vorher von dir noch hören, was dich mit dem Song Just the Morning verbindet von Lyle Lovett.
Ich habe immer die Vorstellung davon, dass da ein Mädchen im Bett liegt und die traut sich nicht, den Tag anzufangen und die hat Angst und auch die ist verletzlich. Und der Typ sagt ihr, hey, guck mal, der Kaffeeduft ist da, it's just the morning. Nicht mehr und nicht weniger.
War nicht Lyle Lovett mit Julia Roberts verheiratet?
Ja, ich glaube, für die hat er das Lied auch geschrieben.
Wieso soll sich eine Frau wie Julia Roberts nicht freuen, wenn morgens der Tag beginnt? Die ist doch ziemlich... Nein, das ist egal. Also auch Julia Roberts kann mal einen schlechten Tag haben.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich die anguckt, was mit der los ist.
Wieso,
was denn? Die kommt ja aus der Stadt meiner Frau, aus Atlanta. Und warum soll ein Mädchen, was Hübsches und Begabtes, nicht Angst haben, den Tag anzufangen?
Ja, aber ich glaube, jetzt ist sie ganz glücklich. Sie kriegt jetzt gerade ihr 4. Kind.
Ja, ich glaube, genau das.
Genau in diesem Moment.
Das tut dir gut. Echt? Ja. Jetzt gerade? Wieder noch drücken! Weiter! Weiter!
Lie beside me, whisper to me that you want me.
Das komplette Interview mit Musik hören Sie auf radio1.de. Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem quicklebendigen Schauspieler und Regisseur Andreas Schmidt und jetzt mit Scott Matthews' Prayers.
What you want is what I need. I'm holding on the things I believe.
Das war doch schön. Scott Matthews.
Hätte ich nicht gedacht, dein Musikgeschmack ist ja gar nicht so schlecht.
Und der Song Prayers. Ja, Andreas Schmidt, der freche Andreas Schmidt ist hier. Der hat sich, das kann man alles zurückführen auf deine Jugend. Du musstest dich damals
auf meinen freien Oberkörper, den ich jetzt gerade frei gemacht habe.
Was ist denn nur los mit dir? Das wirkt auf die Zuhörer erstens peinlich.
Upturned. Und peinlich.
Und man denkt, wir würden uns wirklich kennen. Ja? So, wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht.
Bis auf die eine Nacht. Also das kann man nicht kennen nennen.
Was ist nur los? Liebe Hörer, bitte bleiben Sie. Bitte, Sie können ja für einen Moment leiser machen, wenn es zu hart ist, aber bitte bleiben Sie. Ich versuche Ihnen jetzt auf so eine...
Die Einschaltquote sinkt rapide, Sie beim Schanzen springen.
Ich versuche dich jetzt auf so eine emotionale Art zu... Ich will dich jetzt zum Heulen bringen, ja?
Okay.
Märkisches Viertel. Du hast regelmäßig auf die Glocke gekriegt auf deinen Schulwegen. Ist doch so.
Wer hat das erzählt? Jetzt mal die anderen Typen sehen sollen.
Schmidt, komm jetzt mal runter, lande. Ich will mit dir darüber sprechen, wie das ist.
Ich habe nicht regelmäßig auf die Glocke bekommen, aber wenn du aus dem Sauerland kommst, ja, und vom Dorf im Sauerland, und die erste Erfahrung, die du machst im Märkischen Viertel ist, dass dich jemand fragt, ob du Geld dabei hast, und du sagst 50 Pfennig, weil ich ja Mehl einkaufen muss, und die dir weggenommen werden, dann weißt du, aha, hier tickt die Welt ein bisschen anders.
Gut, das heißt ja nicht, dass du am nächsten Tag, wenn du wieder oder wenn du Eier oder Milch kaufen gehst, denkst, ach, jetzt weiß ich ja, wie die Welt tickt, jetzt weiß ich, dass gleich dieser Mann kommt und der will Geld von mir oder dieser Junge, sondern man bekommt Angst. Oder nicht?
Ja.
Und Wie hast du dich verhalten? Hast du dich mit anderen starken Jungs zusammengetan? Was hast du gemacht?
Ich habe angefangen, Politik zu studieren. Nein, okay. Also ich bin wirklich in den Karate-Club gegangen und habe erst mal in der Grundschule mich ständig geprügelt und dann bin ich in den Karate-Club gegangen und habe versucht, irgendwie ein starker Mann zu werden, bis ich gemerkt habe, das macht so keinen Sinn. Ja, irgendwann kommt immer einer, der stärker ist. Wolltest du noch mehr hören?
Ja, ich will noch mehr hören, weil ich finde, du lachst das alles so weg und du kannst natürlich lachen, so viel du willst und es soll ja auch eine heitere Sendung sein und ich will jetzt hier auch nicht auf schlimmes Schicksal oder so, gar nicht, aber ich versuche mich einfach hineinzuversetzen, vielleicht auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass so dieses ganze aufs Maul hauen gerade so unglaublich cool ist und so salonfähig, dass Leute wie Sido oder Bushido gerade Wahnsinnserfolge feiern. Ich habe jetzt in Vorbereitung mir auch nochmal ein paar Liedtexte angeguckt, weil ich mal sehen wollte, ob sie vielleicht irgendwie zu Unrecht in dieser Ecke stehen. Und nein, das F-I-C-K-E-N-Wort fällt ziemlich schnell, es ist extrem
Schmusen,
brutal.
Meinst du? Ja. Okay, also ich weiß, worauf du hinaus willst.
Und ich will einfach so dieses Gefühl, dieses Ghetto, das vermeintlich das besungen wird, das vielleicht in Zehlendorf bei Bushido nicht unbedingt stattgefunden hat, aber bei dir dann eben schon. Ich würde gerne wissen, wie das wirklich ist.
Also das Ghetto, das wo alle, das haben wir früher schon gesagt, oder haben die Jungs früher schon gesagt, dass das das harte Ghetto ist. Das Schlimme, so wie ich aufgewachsen bin, das Schlimme daran war die Enge, die geistige Enge. Und das ist spießig. Und wenn du dir die Wohnzimmer anguckst, die da im Märkischen Viertel sind, da hängen irgendwelche komischen Bilder an der Wand. Da läuft der Fernseher den ganzen Tag. Da gibt es Couchgarnituren, die widerlich aussehen, und es ist eine geistige Enge damit verbunden. Und das Schlimme ist, du denkst, das ist die Welt, weil du ja dann noch vom Schuss bist und eine halbe Stunde nach Berlin reinfährst. Und alles, was man macht, man sagt, okay, wir sind aber stolz auf unsere eigene Welt. Ja? Und man verpanzert sich nach außen hin, man macht sich zu und sagt, das ist das Richtige. Und wenn du dann konfrontiert wirst mit Leuten, die andere Erfahrungen gemacht haben, andere Bücher gelesen haben und du denkst, du bist immer in einer Verteidigungshaltung, dann merkst du, dass du vielleicht deine Klappen ein bisschen weiter aufmachen musst.
Also deinen Horizont erweitern musst, dass du dich öffnen musst. Brauchst du dafür aber nicht auch schon eine gewisse geistige Flexibilität? Also wo kriegt man die denn her, wenn man in dieser Enge groß wird und vielleicht...
Liebe. Es geht nur über Liebe. Wenn du als kleiner Junge keine Liebe bekommst, hast du es, glaube ich, so unglaublich schwer, dass du es vielleicht niemals packst. Aber wenn du eine Grundlage von Liebe und Moralvorstellungen hast, das hilft.
Moralvorstellung ist ja ein sehr, 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 sehr dehnbares Wort.
Ja. Gerade ich meine aber genau das konservativ-spießige, was andere Leute damit auch verbinden. Ich meine wirklich nicht lügen, nicht klauen, Leute nicht bescheißen, Leuten nicht, also schwächere Leute nicht noch quälen und so ganz banale Dinge, die musst du mal lernen und erfahren, weil du auch immer in dieser Situation sein kannst, derjenige, der schwächer ist, der beklaut wird oder belogen wird.
Du hast es durch deine Eltern bekommen?
Ja.
Diese so ein Grundvertrauen, würdest du es so nennen? Oder?
Ja.
Und dadurch fiel es dir auch, frage ich jetzt, leichter, dich diesen Konfrontationen zu stellen? Oder wurden die so lange mit den Fäusten ausgetragen, bis du das Märkische Viertel verlassen hast?
Nee. Also nachdem ich so in die Pubertät gekommen bin, hat das mit dem Prügeln aufgehört. Das war so als kleiner Junge in der Anfangszeit, wo ich da hingezogen bin. Aber du brauchst so eine Grundlage. Und von dieser Grundlage aus, du kommst ja nicht durch alle Dinge mit deinen Fäusten durch. Also in der Schule zum Beispiel musst du einfach gut sein und da helfen dir deine Fäuste gar nichts.
Warst du gut?
Ja. Mein Bruder und ich waren beide sehr gut in der Schule.
Lag das daran, dass ihr euren Eltern keine Schande machen wolltet oder warum wart ihr gut?
Und weil wir daran erinnert wurden, dass wir zu Hause Hochdeutsch sprechen sollen, dass wir eine Werte vermittelt bekommen haben, welche Filme gut sind, welche Filme schlecht sind, dass wir auf Bücher hingewiesen wurden und solche Dinge.
Von euren Eltern oder waren das Lehrer auch, die euch, gerade bei Büchern, das ist ja bei vielen Heranwachsenden so, dass es dann einen Lehrer gibt, man kriegt einen neuen Deutschlehrer oder einen neuen Geschichtslehrer oder so und eine neue Buchempfehlung und plötzlich leckt man Blut. Plötzlich, wie du eben gesagt hast, öffnet sich, irgendwas passiert und man wird so hungrig und man will mehr darüber wissen.
Ja, bei mir war das Tim und Struppi.
Wirklich?
Ganz im Ernst. Ja, war das Tim und Struppi und dann später Dostojewski. Das sind so Sachen, auf die ich aufmerksam geworden bin und dieser legendäre Dostojewski, der stand bei mir rum und ich habe den gelesen und ich habe gedacht, wow, der macht sich über Dinge Gedanken, die mir sehr nah sind und die mir über die ich mit meinen engsten Freunden auch spreche. Und das in Literatur wiederzufinden war für mich Freiheit. Das war das größte Abenteuer, weil ich wusste, du bist damit nicht alleine. Mhm.
Wild Ox Moan hast du mitgebracht von Taj Mahal.
Ja.
Willst du dazu was sagen?
Ja, das ist das Gefühl nach einer Prügelei.
Was heißt das?
Nein, das ist einfach Ruhe und Frieden. Du bist körperlich ausgelaugt und der Schmerz lässt nach.
Won't you come here, good woman? And listen to the wild ox moan. Now won't you come here, good woman? And sit down on your daddy's knee. I got something to tell you, good woman. Something to tell you, good woman. That will keep you calm in mind. So won't you come here, good woman, and hear this wild ox moan. Now won't you come here, good woman?
Das ist jetzt in der Tat der Hund gewesen.
Das sagen sie alle.
Das ist, tut mir leid. Der Schauspieler Andreas Schmidt ist hier zu Gast und das da eben war Taj Mahal, Wild Ox Moan. Du hast eben über Moral gesprochen und ich möchte das jetzt zum Anlass nehmen, ein eigenes Anliegen loszuwerden. Und ich weiß, eben hier auf der Fahrt nach Babelsberg habe ich die Hälfte der Zeit damit verbracht, es laut zu sagen, wie man das denn formulieren könnte, damit das nicht so gut menschenhaft rüberkommt. Und die andere Hälfte der Fahrt habe ich damit verbracht, zu überlegen, warum man das so erklären muss, warum man so rumeiern muss, warum man es nicht einfach so sagen kann und es dann einfach so stehen lassen kann oder warum ich das nicht kann.
Und warum ist das so?
Weil, ich sag dir jetzt, worum es geht und dann wirst du wissen, was ich meine.
Okay.
Dieser Winter, der mich so nervt inzwischen, der mich so nervt. Und auch wenn ich dieser Situation schon was abverlangen kann, Quatsch, schon was abgewinnen kann, dass es durch dieses Eis, das alles so verlangsamt wird und die Menschen so wie in Slow-Mo gehen. Ich sitze an meinem Schreibtisch, gucke aus dem Fenster und habe das Gefühl, was ist hier anders? Halbe Geschwindigkeit, weil man echt Angst hat, auszurutschen und hinzufliegen. Und ich würde mir wünschen, oder es wäre einfach toll, wenn Leute in ihrem Haus gucken, ob sie alten Leuten beim Einkaufen helfen. Und das zu sagen, hat sowas Pipi-Mädchen-mäßiges. Aber ich habe heute zwei alte Frauen hinfliegen sehen und mit diesen Rollator-Dingern und diesen Krücken kannst du dich ja noch schlechter fortbewegen.
Aber was ist denn das für eine Welt, dass du dich, wenn du sowas Schönes sagst, dass du da scheuerst, das zu tun? Das ist doch absurd.
Ja, es ist so, ich will das jetzt gar nicht auf die Welt schieben, vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, dass man, wenn man an so einer exponierten Stelle jetzt hier sitzt und so sagt, Leute, tut Gutes, geht doch mal zu den älteren Leuten hin und so, das habe ich früher als Kind auch gehört und das hat mich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und ich möchte nicht so, das soll nicht so schmierig rüberkommen.
Aber guck mal, wenn ich sage, was ist denn das für eine Welt, was ist da in deiner Welt los, dass du dich dafür schämst?
Ich schäme mich nicht dafür. Ich schäme mich nur, wofür schäme ich mich denn eigentlich?
Ja, dass dir die Leute leid tun und dass du denen helfen möchtest.
Nein, dafür schäme ich mich nicht. Ich glaube, ich schäme mich dafür, wie das rüberkommen könnte. Ebenso gutmenschenhaft. Mhm. Kannst du das nicht? Nein. Okay, lassen wir es einfach so stehen. Ja. Gut, also wenn ihr Leute in eurem Haus habt, das ist nämlich am allerbesten. Die vertrauen euch nämlich, die kennen euch. Sonst ist das bei älteren Leuten etwas schwierig, sich denen anzunähern. Könnt ihr ihnen ja helfen, solange es noch so rutschig ist. Und wenn es nicht mehr so rutschig ist, dann ja vielleicht auch. Gibt es jemanden, für den du so eine Art Patenschaft übernommen hast? So jemanden, den du nicht kennst? Oder so einen Obdachlosen, dem du regelmäßig Geld gibst, weil er immer an derselben Stelle steht und du da immer lang gehst oder so?
Nee, eine Patenschaft habe ich für niemanden übernommen.
Du hast ein
Außer,
Kind?
Ich habe ein Kind.
2 Jahre.
Ja, aber ich versuche das möglichst bei allen Leuten, die mir begegnen, ein Stück weit zu tun. Ja, ich versuche irgendwie meine Welt zu verbessern, indem ich freundlich und hilfsbereit auf Leute zugehe, weil das macht ja auch meine Welt schöner. Das macht mich ja glücklicher. Also das ist ein ganz egoistischer, banaler Gedanke, weißt du? Das ist doch ganz normal.
Ja, das ist gut. Wir springen zurück. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt gerade? Ich bin jetzt so.
Hurra, Bettina Rust ist durcheinander!
Das ist kein wirklicher Triumph, das bin ich zu oft, wirklich. Du hast geboxt.
Ja.
Aber du hast, also Karate hast du vorhin erzählt, warst du im Verein und dann hast du anschließend noch geboxt oder parallel oder was?
Ja, wir haben beim Karate haben wir auch einfach 4 Boxtraining gehabt. Das war alles und wir waren 16, ja, oder 15, 16 und da gehört das dazu und das tut einem ja auch... Also das Training, was die Boxer haben, Wolfgang Kohlhase zum Beispiel, geht immer noch zum Boxtraining, der Autor von Sommer vorm Balkon. Und du musst dir den mal angucken, der ist fast 80 und sieht aus wie ein junger Mann. Das ist einfach toll.
Zeig mir deine Nase nochmal. Deine Nase ist aber sowas von ungebrochen. Also die ist das Gegenteil von platt.
Ja, aber wenn du dir die Leute anguckst, die sonst im Märkischen Viertel in diesen Verein gegangen sind, die haben alle platte Nasen.
Fährst du noch manchmal dahin?
Ich bin jetzt schon, glaube ich, 5, 6 Jahre nicht mehr da gewesen. Hin und wieder denke ich, ich muss mal wieder vorbei und gucke mir das an. Aber ich glaube, es ist sogar über 10 Jahre her.
Ich will das Thema nicht zu sehr überstrapazieren, aber eine Nachfrage noch. Wie ist das für dich, wenn du jetzt so diese, zum Beispiel dieser ganze Hype um den Bushido-Film, wenn du das so mitkriegst? Findest du das okay? Gehört das zur Artenvielfalt dazu? Hast du Angst um so eine negative Vorbildfunktion?
Guck mal, wenn das kommerzialisiert wird, finde ich das furchtbar. Aber wenn diese Jungs sich ihre Wut rausbrüllen und auf Bänder singen, weißt du, finde ich das besser, als wenn sie Leuten auf die Schnauze hauen.
Aber ja? Sie hauen Leuten ja auf die Schnauze.
Ja, okay, aber das sind einfach, das sind ganz arme Geschichten. Weißt du, die Leute, die gleiche Wut in sich tragen und das in Musik umwandeln können und bestimmt auch ihren Aggress da zeigen können, das finde ich in Ordnung. Und ich finde alles besser, als jemandem auf die Schnauze zu hauen. Mhm. Ich würde da die Musik und das Gefühl, was mit der Musik verbunden ist, was ja oft sehr wahrhaftig sein kann, von jemandem, der dann immer noch rausgehen muss und jemandem auf die Schnauze hauen, das würde ich trennen. Ja, und ich, es ist ja nicht so, weißt du, ich habe neulich mit dem Schauspieler, der in diesem Stück Danny and the Deep Blue Sea spielt, darüber gesprochen. Er hat gesagt, weißt du, wir verdrängen auch die Tiere in uns. Und das ist ja auch schwachsinnig, weil wir sind ja oft wütend und wir wollen unsere Körper einsetzen und wir haben tierische Triebe. Ja, und die muss man umwandeln und die muss man beim Sport ausleben. Oder die kann man auch mal ausleben, indem man jemanden wegschubst. Aber wenn man da keinen gesunden Umgang mit hat, dann kommt man eben dahin, dass man Leuten auf die Schnauze haut. Und das ist dumm.
Ich habe so das Gefühl, als Kind empfindet man sowas wie Wut, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, ist ja egal. Ja. Dann wird man erwachsener und es wird einem beigebracht, Verständnis zu zeigen und Empathie. Und durch Empathie versetzt man sich in den anderen hinein und betrachtet die Dinge aus seiner Perspektive, aus anderen Perspektiven. Und die Wut wird kleiner, weil sie kleiner werden muss. Weil an die Stelle von Wut kommt eine gewisse Art von Verständnis. Und die ist ja auch gut. Mhm. Vielleicht ist es so, dass zu viel Verständnis oft dann schon wieder schlecht ist, weil die Leute das Gefühl haben, dass es gar nicht mit ihrem ursprünglichen Gefühl, nämlich einer gewissen Art von Wut und auch einem Mut, diese Wut zu zeigen. Ja, also zu sagen, nee, ja, habe ich jetzt keinen Bock zu, mache ich nicht, will ich nicht, lass mich in Ruhe. Man sagt dir dann, vielleicht, ja, okay, tut mir leid, Vielleicht ist es gar nicht so gesund. Also,
ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen Verstehen und Begreifen. Wenn dein Kopf schon Dinge verstanden hat, heißt es noch lange nicht, dass dein Körper die begriffen hat und noch weiter weg ist, dass deine Seele die begreift. Das dauert es manchmal einfach furchtbar harte Arbeit und das ist nicht, weil man die logischen Zusammenhänge begriffen hat, das reicht oft nicht aus.
Du kommst so schnell immer auf den Punkt, so schnell kann ich gar nicht meine Musikliste holen. Du bist so ein Typ, der wahrscheinlich schon 2000 Radiointerviews hinter sich hat und da immer so ganz diszipliniert auf den Punkt kommen muss.
Ja, ich habe auch nicht mal viel Zeit, Bettina. Das ist hier bald weg, ja?
Hör auf. Wir haben jetzt noch ein Stündchen. Die erste Stunde der Hörbar ist fast rum. Mhm. Willst du Kuchen?
Oh ja. Ich esse dir aus der Hand.
Dann müssen wir... Was ist das? Was ist das, was da zwischendurch bei dir hochkommt? Was ist das? Ich bin wirklich extrem unattraktiv. Dir eilt ja ein gewisser Ruf voraus. Ich habe hier so eine Gretchenfrisur. Ich habe die dicksten, unförmigsten Stiefel der Welt. Eine komische, wahrscheinlich Buntfaltenhose. Ich sitze hier wie...
Ich weiß auch nicht, was da noch durchschimmert. Ich habe keine Ahnung.
Ist das diese Anziehung durch Abstoßung?
Wahrscheinlich. Genau.
Dann nähern wir uns doch jetzt mal Chris Whitley an.
Mhm. Dazu muss man wirklich nichts sagen.
Ach bitte, wir haben aber noch ein bisschen Zeit, wir müssen. Okay.
Also Chris Whitley, der hat die Musik für Pigs Will Fly gemacht.
Das ist doch der Film, mit dem du richtig abgesahnt hast.
Als Schauspieler und bei der Kritik. Ich glaube, der Film hatte insgesamt 5000 Zuschauer. Haben eine Handvoll Leute gesehen.
Du hast einen Polizisten, einen prügelnden Polizisten, glaube ich, gespielt. Ne?
Ja, genau. Ich habe einen prügelnden Polizisten gespielt und ich hatte dieses Album gehört, das heißt Dirt Floor. Und ich wusste, dass dieser Junge sich ein Jahr lang eingeschlossen hat und diese 12 Songs aufgenommen hat. Und ich habe die Lieder gehört, die er nur mit einer Gitarre und so einem Steppbrett aufgenommen hat. Und dann hat dieser Typ in San Francisco, als wir da gedreht haben, ein Konzert gegeben. Und dann habe ich gesagt, und das ist die Musik, die wir für den Film brauchen. Wir müssen da hin. Dann haben wir den angesprochen und haben ihn gefragt. Und dann hat er gesagt, er hat keine Zeit, ist in seinem LKW verschwunden und wir haben den nicht wiedergesehen. Und dann, als wir zurückkamen und den Film geschnitten haben, spielte er in Berlin. Und dann sind wir wieder hin und haben ihm diesmal eine Karte zugesteckt und 2 Tage später rief er an und hat gesagt, ja Freunde, ich lebe in Dresden bei meiner Freundin. Und da sind wir hingefahren nächsten Tag, haben ihm den Film gezeigt und er hat gesagt, ja, ich mache euch die Musik dafür. Chris Whitley lebt leider nicht mehr.
Warum?
Keine Ahnung, Drogen, Krankheiten, keine Ahnung. Es war ein New Yorker Junge, ein schmerzverzerrter, kaputter Junge mit einer großen Seele.
Businessmen like babes lay sleeping on the lawn.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zurück zu Hörbar zur zweiten Stunde mit dem Schauspieler und Regisseur Andreas Schmidt. Sie kennen ihn alle als Schauspieler. Der vielleicht bekannteste Film, in dem du mitgespielt hast, Sommer vom Balkon. Alle Akteure waren außer dir schon hier. Also Dresen hatten wir schon, Frau Friedrich hatten wir schon und Frau Nadja Uhl auch schon. Also es war in der Zeit, dass du auch kommst. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich mögen soll in diesem Film. Also du hattest was natürlich irgendwie ganz gut war, aber eigentlich fand ich dich ziemlich schrecklich als Figur dort. Um das einfach mal, du hast mich ja nicht gefragt, deswegen kann
in
ich
in Miami sehen. Hat eine Frau beim Publikumsgespräch, wo Andi Dresen und ich auf der Bühne standen, hat die gefragt, was ist das Problem in Deutschland? Warum müssen sich Frauen, die so aussehen und einen ganz gesunden Eindruck machen, warum verlieben die sich in eine solche Kreatur? Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt.
Nee, darum geht's gar nicht. Und ich finde auch, du sagst ja auch von dir, ja, ich hatte Glück, dass ich so aussah, wie ich aussehe und irgendwie so ein bisschen komisches Gesicht und abstehende Ohren und schlaksig und dass mich Dresen überhaupt besetzt hat, was für ein Glück als Womanizer und so weiter. Und ich habe dir das jetzt eben schon gesagt, als das Mikro aus war, deswegen kann ich es dir auch sagen, wenn das Mikro an ist, damit die Leute einen Eindruck bekommen bei diesem ja nun gar nicht auditiven Medium hier. Du bist schick. Du sitzt hier sehr attraktiv, du hast gute Klamotten, du siehst gesund aus und durchblutet. Alles gut. Also nicht schlaksig, nicht bleich.
Wo genau durchblutet?
Und deine abstehenden Ohren kann ich nicht sehen, weil du die Kopfhörer aufhast. Mach nochmal kurz ab, bitte.
Die sind durchblutet.
Nö, aber die sind auch nicht so, also die sind auch nicht so abstehend.
Aber als Junge war das für mich schon ein Problem. Ich weiß noch, wenn ich in den Bus eingestiegen bin und die Leute, ich hörte das Wort Ohr, habe ich mich immer persönlich angesprochen gefühlt und bin rot geworden.
Cottbus hat Ohr zum Beispiel.
Genau, jedes Mal zucke ich zusammen, wenn ich da aussteige. Mein Gott.
Bist du gehänselt worden, richtig aktiv?
Ja, ja. Ich glaube, es ist ja so, dass die Leute, wenn sie spüren, da ist eine Empfindlichkeit für irgendwas, gerade als Junge auf dem Schulhof oder so, dann hacken Kinder und Jugendliche da gerne rein.
Ja, auch so rothaarige Kinder haben ja immer Feuermelder und so weiter. Dabei werden das die attraktivsten Menschen. Rothaarige Menschen haben meistens auch Sommersprossen. Toll. Super. Ja,
finde ich auch.
Du hast ja keine, aber ich habe auch keine.
Na, ich habe welche, aber ich sag dir jetzt nicht wo.
Was ist das mit dir? Was ist das nur? Was ist das?
Was meinst du? Was meinst du? Nicht schweigen. Sag, was das ist.
Ich versuche es diplomatisch zu formulieren und das fällt, nee, mir, das fällt mir schwer. Das fällt mir wirklich schwer. Schwer. Du hast Germanistik und Philosophie an der FU in Berlin studiert.
Grundstudium, ja. Also ich habe das Studium nicht fertig gemacht und ich muss sagen, es hat mich auch nicht so wahnsinnig interessiert. Ich wollte was über Schreiben lernen. Und mit der Germanistik bist du da fehl am Platz. Du hast auch Germanistik studiert.
Oh, Horror, wirklich.
Ja. Sekundärliteratur, das ist ja die schlechtere Literatur. Weißt du, sie ist nur halb so gut wie die andere, deshalb heißt sie Sekundärliteratur. Mhm,
verstehe. Wolltest du nicht ganz früher was mit Medizin oder Biologie machen?
Wo hast du das rausgefunden?
In deinen Akten steht das.
Als Junge wollte ich mal Biologie studieren. Ja. Ich habe Biologie-Leistungskurs gehabt und wollte Mediziner oder Biologe werden.
Dann weißt du, so Mitose, Meiose, Rot-Grün-Blindheit, all das kennst du?
Nee.
Gut, dann das hatten wir unterschiedliche Biologie. Lehrpläne wahrscheinlich.
Ja, ich hatte mehr so Übersäuerung der Muskeln und Genetik.
Das ist doch super. Also Genetik ist schon wieder ein bisschen schwieriger, fand ich, aber so Mendelsche Lehre und so. Aber ich habe mich immer darüber geärgert, dass man in Bio so wenig über seinen eigenen Körper lernt. Also so Rot-Grün-Blindheit hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Wobei ich irgendwann mal mit jemandem Trivial Pursuit gespielt habe, der, wo ich dann irgendwann sagte, sag mal, bist du eigentlich farbenblind? Du hast ja überhaupt keine Ahnung, du steckst dir immer diese orangen Törtchen rein. Und er war tatsächlich farbenblind, aber hat das eigentlich was mit Rot-Grün-Blindheit zu tun? Farbenblindheit? Ist das so?
Ja, das ist eine Form
das
von.
Das ist eine Form von Farbenblindheit.
Blindheit. Ich habe zum Beispiel eine Gelb-Rosa-Schwäche.
Stimmt das?
Nein.
Okay. Man sollte sich darüber aber auch nicht lustig machen, finde ich.
Nee, und seid ihr noch befreundet? Der Typ mit der rot-grünen Schwäche und du? Spielt ihr hin und wieder nochmal Trivial Pursuit?
Dass ich überhaupt Trivial Pursuit gespielt habe. Im Grunde ist es ein ganz erniedrigendes Spiel, finde ich. Mit mehreren Leuten sollte man das sowieso nicht spielen. Ja. Nee. Fürchterlich.
Ich habe darüber mal ein Stück geschrieben. Ich habe mal ein Stück geschrieben über Leute, die am Tisch sitzen und bei den passenden Fragen oder bei den unpassenden Fragen sind dann eben immer irgendwelche Sachen bei denen zum Vorschein gekommen und das hieß der falsche Film und daher kenne ich das Spiel ganz gut.
Du hast auch in der Schule schon mal eine Geschichte geschrieben und das war für dich so ein Erweckungserlebnis, oder nicht?
Wow, wo hast du das gelesen? Sag das mal wirklich, das interessiert mich.
Du, ich habe so viel, ich habe 2 Tage mit dir verbracht und nichts anderes getan, als alles, was mir das Archiv zur Verfügung gestellt hat und was ich selbst im Internet gefunden habe, durchgelesen. Wie bei jedem übrigens, nicht nur bei dir, okay?
Okay, also, ich habe wirklich, ich war längere Zeit nicht in der Schule, habe so ein halbes Jahr pausieren müssen und ich bin zurückgekommen und ich war froh, dass ich die Klasse nicht wiederholen musste, sondern ich durfte weitermachen. Und dann gab es 2 Erlebnisse für mich. Ich habe im Musikunterricht haben die gefragt, gab es irgend so eine Frage, wonach werden die Instrumente gestimmt? Und ich habe gesagt, Kammerton A. Ja, das wusste ich noch von früheren Unterrichten. Und dann ist die Klasse, hat mir so applaudiert, weil ich wieder da war. Und das finde ich so, das hat mich so berührt, das fand ich so entzückend. Das hat mich total begeistert. Und dann sollten wir einen Aufsatz schreiben und ich habe einen Aufsatz, so eine Familiengeschichte geschrieben und die sollte ich vorlesen, weil ich hatte 4 DIN A4 Seiten vorne und hinten beschrieben und die wollten natürlich alle keinen Unterricht machen, sondern wollten eine Geschichte hören. Und dann habe ich die zu Ende geschrieben und dann habe ich auch so einen Applaus bekommen und dann habe ich gewusst, dass ich was mit Literatur zu tun haben möchte.
Mhm. Und du schreibst, also viele kennen dich eben als Schauspieler, dass du auch als Regisseur arbeitest, werden wir sicherlich gleich nochmal vertiefen und dass du Stücke schreibst, wie ich jetzt eben hier zufällig auf dieses Trivial Pursuit, ist überhaupt für sowas Blödes reden, Zeitverschwendung, oder?
Ja.
Ja?
Ja.
Dann schlag du doch jetzt mal die Themen vor, über die wir reden.
Zum Beispiel Camille, Quand je marche. Das, da bin ich bei dem Thema, warum ich die beiden Sachen ausgewählt habe, Camille und Peter Licht, weil ich nämlich finde, dass in Europa so tolle Dinge passieren. Ich bin aufgewachsen mit Amerika und ich liebe amerikanische Musik und ich liebe amerikanische Filme und ich liebe auch amerikanische Literatur, so viel mehr als zum Beispiel die deutsche Nachkriegsliteratur.
Und eine Amerikanerin, so weit geht es bei dir, deine Frau ist Amerikanerin.
Mein Sohn auch, zur Hälfte. Und Ich bin jetzt so bei europäischen Koproduktionen dabei gewesen, wo ich mit Katalanen, mit Russen, mit Tschechen, mit Brandenburgern gedreht habe. Und weißt du, dann kommen wir zusammen und ich bin ja auch oft in Amerika durch meine Frau und ich spüre auf einmal bei diesem Dreh, dass Europa, dass die Leute was ganz Tiefes und Inniges verbindet. Nämlich eine enge und eine lange Geschichte miteinander. Und auch eine gewisse Verklemmtheit. Weißt du, wenn du nach Amerika kommst, die Leute haben gesunde, laute Stimmen, die können sich ihren Platz nehmen. Und wir Europäer sind irgendwie so schüchtern und verschreckt, sage ich mal. Ja? Und es war so schön zu sehen, was für tolle, kluge und begabte Menschen an diesen Filmsets rumspringen und was für tolle Filme wir sind in der Lage sind zu machen. Und das macht mich so froh, weil ich glaube ganz fest an eine große Zukunft von Europa.
Wirklich?
Ja. Und ich finde, wenn ich die Musik anhöre, zum Beispiel Brel oder Camille oder auch Peter Licht, den ich einen Superstar finde. Ich finde, der schreibt so tolle Lieder und ich verstehe nicht, dass der nicht so viel bekannter ist. War der eigentlich ein richtiger Popstar hier?
Wieso war? Also ich meine, der platziert hin und wieder Songs, die mehr oder weniger gespielt werden. Mhm. Also als Popstar würde ich ihn, glaube ich, nicht bezeichnen.
Aber in Amerika wäre so jemand ein Megastar. Und da sind wir, glaube ich, noch zu schüchtern und zu...
Aber in Amerika ist auch Lindsay Lohan ein Megastar.
Wer ist das?
Ja, alles klar. Gut, wir spielen jetzt erstmal Camille mit Quand je marche.
Quand je marche, je marche.
Camille war das. Und das war wirklich sehr schön. Wo hast du das kennengelernt, aufgeschnappt? Hast du noch eine französische Freundin, von der deine Frau nichts weiß?
Ja, ich habe eine französische Freundin, eine russische und eine polnische natürlich.
Und eine katalanische, die überhaupt nicht schüchtern ist, die europäisch ist, so gut sie kann.
Durch und durch.
Woher kennst du Camille?
Camille habe ich kennengelernt bei einer Theaterproduktion, die ich gemacht habe und abends Gäste für die Komödie am Kudamm. Meine Regieassistentin hatte das auf ihrem Computer und ich habe rumgesucht und da habe ich sie entdeckt.
So schnell geht das manchmal.
Ja.
Du hast überhaupt ein paar Sachen einer Komödie am Kudamm inszeniert, sagt man, ne? Inszeniert. Ja. Unter anderem auch Männerhort, dieses extrem schlagzeilenträchtige, erfolgsträchtige und wohl sehr lustige, ich war jetzt nicht drin, aber viele waren ja drin, ein Stück mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst.
Mhm. Und Michael Kessler und Jürgen Tonke.
Ach stimmt, ja, Michael Kessler, natürlich, der war auch schon hier. Michael Tonke, habe ich vergessen, so. Oh, wie kam es denn dazu, dass du das gemacht hast?
Die haben...
Hättest du da nicht lieber mitgespielt?
Nein. Ich bin doch nicht wahnsinnig und stelle mich mit diesen begabten Komödianten auf eine Bühne. Mit diesen Platzhirschen, genau. Die haben einen Regisseur gesucht und haben mich gecastet. Die haben mich getroffen und haben mich im Café unten in der Komödie getroffen. Und da ich überhaupt keinen Fernsehen gucke, wusste ich nicht, ich kannte keinen von denen. Und dann bin ich da hingekommen und auch total, nicht schüchtern, sondern total, ich war frei, weil ich von denen überhaupt nichts wusste. Ich wusste nur, dass das Stück, was sie mir gezeigt haben oder was sie mir zu lesen gegeben haben, sehr schlecht war. Und das habe ich denen so gesagt und habe das auch begründet. Und dann haben sie gesagt, mit dem möchten wir es machen.
Das ist ja die beste Voraussetzung. Mir sind ja Menschen immer sehr suspekt, die sagen, dass sie gar nicht Fernsehen gucken. Das finde ich ja schlimmer als die, die sagen, sie gucken nur Fernsehen.
Ja, warum?
Weil du ja auch dich inspirieren lassen kannst von guten, schlechten Filmen, guten, schlechten Serien. Jemand, der selbst schreibt, kann sich ja, es gibt ja nicht nur Trash. Also es gibt ja so eine unglaubliche Vielfalt und wenn man erstmal den Weg dadurch gefunden hat und sich seine Sachen so raussucht und die auch vielleicht meinetwegen aufnimmt oder so und sie sich dann in Ruhe ansieht, also der kann nicht leiden.
Ja, aber ich gucke viel DVDs und Sachen, die ich mir aussuche, aber beim Fernsehen dauert mir das Suchen zu lange. Weißt du, bis ich da durch die ganzen Gerichtsshows und durch die ganzen Werbeposten irgendwie durchkomme, dauert mir zu lange.
Du musst ja nicht tagsüber blind durchs Programm.
Was war das für ein erregter Laut, den du gerade von dir gegeben hast?
Der war nicht erregt. Das war der Hund. Okay. Nein, niemand verlangt ja von dir, dass du blind zappst. Aber, weißt du, was mich... Oh, jetzt muss ich nochmal was loswerden.
Du verlangst von mir, dass ich Fernsehen gucke.
Ja, das verlange ich.
Aber sag mal warum. Sag mal, was du klasse findest beim Fernsehen, dann überlege ich mir das
nochmal. Ich sag immer, was ich nicht klasse finde beim Fernsehen, was mir gerade einfällt. Ich habe so einen Festplattenrekorder, wie viele meiner Freunde auch, damit man eben sehr, sehr selektiv seine Sachen sehen kann und jetzt sich nicht so verschreibt, dass man tagsüber oder abends... Bei all dieser Technik, bei all dem, was möglich ist heutzutage, ist es offensichtlich nicht möglich, eine Programmierung so einzustellen, dass wenn sich da was verschiebt, weil bei Arte vorher ein super Konzert läuft mit 18 Streichern irgendwie, die 28 Minuten überziehen und dann die Folge von KDD, Kriminaldauerdienst, was du dann wahrscheinlich auch nicht kennst.
Nein.
Kennst du wirklich nicht?
Nein, ich kenne natürlich die Gespräche darüber und glaube auch, dass es bestimmt eine ganz gute Serie ist, aber ich gucke mir das im Fernsehen nicht an. Ich verpasse das auch immer. Ich bin nicht da zu den Zeiten.
Nein, deswegen nimmt man es ja auch auf und hofft, dass es einigermaßen hinkommt und man programmiert diesen ganzen Kram, fast hätte ich härtere Ausdrücke benutzt, schon 10, 15 Minuten nach hinten, weil man schon denkt, naja, da könnte ja jemand überziehen und dann überzieht die Sendung davor 28 Minuten und so ein Hightech-Gerät ist nicht mal in der Lage, irgendeinen digitalen Impuls zu kriegen und dementsprechend später aufzunehmen. Gibt's auch wohl nicht.
Und du guckst Arte? Läuft KDD auf Arte?
KDD, also viele Sachen laufen ja zuerst auf Arte.
Und du bist die Zuschauerin, die das sieht, ja?
Ich weiß, das ist halt schon wieder sowas. ich bin einfach so heiß drauf, das zu sehen und wollte es sehen, bevor es ins reguläre ARD-Programm kommt. Dann wollte es mir da auf Arte schon mal angucken und schon mal so ein paar aufnehmen und sie dann mit meiner Freundin Conny en bloc gucken und zack, geht nicht, weil irgend so ein Violinkonzert uns die zweite Folge voll vermasselt hat. Scheiße,
du
echt
Arme.
So ein Scheiß. Ja, ich gucke jetzt auch kein Fernsehen mehr. Du, wir haben überzogen. Wir müssen ja jetzt, auch über den müssen wir jetzt ja gar nicht so viel reden, weil über den hast du ja schon so viel geredet, Peter Licht. Du guckst ja eigentlich schon Fernsehen, weil du dir ja Serien auf DVD anguckst.
Richtig.
Als ich vorhin sagte, die vierte Staffel von Dr. House wäre nicht nötig gewesen, hast du gesagt, ich habe auch nur bis Staffel 3 geguckt.
Aber die läuft doch auf Deutsch, das ist doch furchtbar.
Ach, jetzt das
warum
noch.
Warum läuft die nicht auf Deutsch mit Untertiteln? Jetzt mal im Ernst. Warum läuft die nicht auf Deutsch mit Untertiteln? Dann lernen alle Leute ein bisschen Englisch. Und die Serie ist auch besser.
Du hast völlig recht. Wenn ich damit groß geworden wäre, würde ich dir applaudieren und sagen, worüber redest du eigentlich? Na klar, deswegen spreche ich ja auch so gut Englisch, Französisch und Italienisch und Katalanisch. Aber ich bin so verwöhnt. Also wenn es
so
jetzt
sprichst du halt nur Katalanisch.
Du hast natürlich recht. Und du bist mit einer Amerikanerin verheiratet und deswegen lehnst du dich jetzt hier verdammt weit aus dem Window. Lass das mal schön sein. Jetzt hören wir Peter Licht, Es bleibt uns der Wind, ausgesucht von Andreas Schmidt.
Ich oder du oder irgendwer.
Radio 1. Hörbar Rust.
So, und falls mal wieder an der Zeit ist, die Beach Boys zu spielen, tun wir das. Good Vibrations. Zu Gast ist heute Andreas Schmidt, der Schauspieler und Regisseur.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair.
Radio 1, die Hörbarust, die letzte halbe Stunde, und wenn Sie sich jetzt ärgern und denken, oh Mann, ey, jetzt habe ich so viel verpasst von Andreas Schmidt, von dem Andreas Schmidt, der bestimmt ein super Erzähler war, sowas in der Art, dann, ne, überhaupt nicht schlimm, Sie können diese Sendung kostenlos auf Ihren MP3-Player laden oder auf Ihren Computer als Podcast. Hast du schon mal gemacht?
Nein.
Nein?
Nein. Aber jetzt geht das natürlich los.
Und ich habe gesehen, dass wir ein Wahnsinnsangebot haben, dass sich also tatsächlich die letzten Podcasts, da sind ja so viele hinzugekommen, so viele Sendungen, die jetzt neu eingestellt wurden, glaube ich. Ist ordentlich was zu hören.
Vielleicht das hat was mit Drogen zu tun, Podcast.
Als Gagschreiber wärst du, glaube ich, echt eine Null. Entschuldige bitte, wenn ich das so direkt sage. Aber sprechen wir doch über dich als Gurki.
Okay. Ich dachte, du wolltest über das magische Viertel sprechen.
Nee, das wolltest du ja nicht mehr. Die interessanten Sachen kommen nämlich, wenn das Mikro aus ist, lieber Hörer. Aber das darf ich jetzt natürlich nicht.
Darfst du nicht sagen.
Darf ich echt nicht? Diesen einen Satz mit dem Buch?
Doch, sag ihn.
Wenn man ein Buch in der Hand hatte, wurde einem das aus der Hand geschlagen. So war's.
Ja, man hat einen aufs Maul bekommen. Ich weiß, ein Freund von mir hat in Borsigwerk Maschinenschlosser gelernt und der hat ein Buch mit dahin genommen. Und die haben den so gemobbt und die haben ihm gesagt, krieg es eins auf die Fresse, wenn du ihr ein Buch mitbringst.
Und dann habe ich gesagt, genau das, wieso sprichst du über genau das nicht? Und dann hast du gesagt, naja, es ist ja 25 Jahre her.
Ja, stimmt.
Dann haben wir jetzt alles nachbereitet sozusagen. Okay. Also Fleisch ist mein Gemüse ist ein Film, für den du ausgezeichnet wurdest.
Ja.
Hochdotiert.
Wegen meiner Frisur.
Nicht nur wegen der Frisur, aber tatsächlich, du spielst den Sänger den Frontmann einer Band, das in so einer 80er-Kluft. Und du hast, abgesehen vom Schnauzbart, den du jetzt Gott sei Dank nicht mehr hast, eine Dauerwelle.
Ja.
Die du jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr hast.
Die kommt aber wieder.
Wir Frauen, die so Ende der 60er geboren wurden oder auch Mitte oder meinetwegen auch danach oder davor, ist ja scheißegal. Wir alle wissen, was heißt, wenn man sich eine Dauerwelle drauf machen lässt.
Wie die riecht.
Wie sie riecht, wie sie sich anfühlt und wie schnell sie rauswächst, wie schnell es dann einen Ansatz gibt.
Und wie es dann aussieht, das ist das Größte.
Das ist fürchterlich, ja. Mhm. Damals ging man in der Welle all dieser anderen hässlichen Menschen unter. Kann man jetzt so im Nachhinein sagen, wir fanden uns ja schön.
Ja.
Und heute ist es einfach Schnee von gestern. So. Man lacht.
Was werden wir in 20 Jahren sagen? Was ist hässlich an uns heute? Meine Hose ist es nicht.
Das frage ich mich oft. Ich frage mich oft, was ist eigentlich der Stil der 90er und der Nullerjahre? Ja? Mhm. Weil da ja im Grunde alles, ist ja eine Melange aus all dem, was mal war. Alles ist wild kombiniert. Ich wüsste jetzt gar nicht, was da stilbildend
sein soll. Ja, ich habe das aber in den 80ern auch schon gedacht. Da habe ich auch schon genau den gleichen Gedanken gehabt und dachte, naja, was ist denn jetzt eigentlich Mode? Weil man die so nicht sieht.
Hattest du keine Karottenhose?
Nee.
Sei froh, hattest du keine Schulterpolster?
Doch. Guck dir mal meine Schultern an. Die ist reich heute noch.
Ein Spencer Jacket? Das sind diese Blazer, die so kurz sind?
Nee, das hatte ich nicht.
Eine Lederkrawatte?
Nee, doch. Ich hatte eine Lederjacke, aber nee, stimmt, eine Lederkrawatte hatte ich nicht.
Ja, aber dann bist
Leder
du ja auch...
Lederslip hatte ich natürlich, den fahre ich auch heute wieder.
Oh mein Gott, wie bist du nur so geworden? Was hat dich bloß so ruiniert?
Tja.
Ich wollte ja nur darauf hinaus.
Kontostand.
Wie hat denn deine Frau eigentlich auf diese Dauerwellenzeit reagiert? Denn da muss man ja erstmal, das ist ja wirklich ein Zeichen für wahre Liebe, wenn man mit jemandem.
Sich die alten Fotos ankommt.
Nein, sie hat mit dir gelebt. Sie hat dich nicht verlassen. Sie war Seite an Seite, obwohl du 8 Wochen fiese Mini-Pli getragen hast und richtig scheiße ausgesehen hast.
Okay, man könnte das jetzt auch ein bisschen diplomatischer ausdrücken, aber okay, ich sah richtig scheiße aus. Nein, das war auch für mich eine ganz wichtige Phase, weil ich gedacht habe, liebt sie mich eigentlich wirklich? Und ich bin ihr immer sehr nahe gekommen mit dieser Dauerwelle.
Oh, wie gemein.
Ich habe auch den Schnurrbart dran gelassen und ich habe nach den Dreharbeiten gesagt, und jetzt mache ich mir noch eine. Und auch das hat sie ausgehalten. Und jetzt wird uns nichts mehr trennen.
Ja, okay.
Ja? Soll ich noch weiter über die Dauerwelle sprechen?
Nee, ich versuche mir gerade vorzustellen.
Oder reden wir jetzt über mein Theaterstück?
Ja, das tun wir sehr gerne. Eine letzte Frage noch. Was ist mit dieser was ist mit diesem Vollbart-Trend? Also ihr Männer untereinander, besprecht ihr das? Ob ihr jetzt Vollbärte tragen sollt? Wo kommen die plötzlich alle her? Was ist da los?
Gibt es die jetzt überall?
Die gibt es jetzt überall. Die gibt es auch bei H&M inzwischen schon, ja.
Ich dachte, das wäre seit ZZ Top, wäre das out. Aber es ist nicht so.
Nein, sie sind gerade wieder am... ich habe jetzt gedacht, du wärst so ein bisschen mehr in der Szene drin, aber bist du wahrscheinlich gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Und du hast ja auch keinen Fernseher.
Genau.
Doch, du hast einen Fernseher. Du bist in die Falle gegangen. Das kannst du deine DVDs ja gar nicht gucken.
Stimmt, ich habe einen Fernseher. Du hast mich erwischt.
Du guckst wahrscheinlich den ganzen Tag Rote Rosen, ne? Du bist nämlich einer von denen, die... Und du lachst so, dass
apropos Rote Rosen, jetzt sind wir beim Theaterstück.
Komm, Danny.
Danny and the Deep Blue Sea. Da unser Hauptdarsteller für dieses Theaterstück, ja? Ich sage immer, kommt am 12. Februar um Mitternacht ins Babylon Mitte und guckt euch das Pitbull-Stück an. Weil diese beiden gehen aufeinander los, also es sind zwei sehr verzweifelte Charaktere, zwei sehr kaputte Menschen, die sich gegenseitig durch Liebe heilen. Warum gehst du weg, Bettina? Wo bist du? Ich dachte, du sitzt da am Mikrofon.
Red doch erstmal weiter.
Okay. Also, und dieser Hauptdarsteller spielt auch in Rote Rosen mit. Und der hat die Möglichkeit, in diesem Theaterstück zu zeigen.
Dieser hübsche Typ hier vom Poster?
Ja. Und Alessia Lause spielt da nicht mit, aber die beiden sind so grandios auf der Bühne und das ist so fantastisch und es ist so herzzerreißend, dass ich mir wünsche, dass alle Zuhörer, die das jetzt hören, am 12. Februar ins Babylon Mitte kommen.
So, also ich bin nur aufgestanden, weil ich sehen wollte, was der 12. für ein Tag ist. Weil heute ist Sonntag, okay. Und es ist dann Freitag.
Hast du mir auch gesagt, dass du den Jungen so sexy findest?
Ja, tatsächlich, ich habe jetzt hier so ein Poster von diesem Stück, Danny and the Deep Blue Sea. Und sehe eine Frau und einen Mann und diesen Mann, den finde ich sehr, sehr, sehr attraktiv und sexy.
Gabriel, ich finde die Merz. Frau nicht weniger sexy, muss ich leider dazu sagen.
Ja, kannst du ja ruhig. Also da kommen wir uns ja nicht ins Gehege, okay. Wenn ich das mal so sagen darf. Wie alt ist der?
38.
Ja, ein bisschen, könnte ein bisschen, aber ist ja egal. Das ist ein Stück, das aber,
ja?
Weil du ja so anglophil bist... Das ist ein englisches Stück, ein Stück
ja.
Auf oder in Englisch.
Aber das ist so, weil die deutsche Übersetzung wirklich nicht gut ist und weil wir keine Zeit hatten, das Stück zu übersetzen. Und ich finde auch, dass Englisch die Sprache für Europa ist. Ja? Wir unterhalten uns doch mit allen möglichen Leuten, die nicht aus Deutschland kommen, auf Englisch.
Darf ich mal kurz fragen, warum es keine Zeit gibt, dieses Stück zu übersetzen? Lief da irgendein Ultimatum ab oder sowas? Oder warum nimmt man sich dann nicht 3 Tage oder 2? Oder eine Frau setzt sich mal eine Nacht hin als Amerikanerin und übersetzt das mal eben? Wieso hat man keine Zeit, so ein Stück zu übersetzen?
Weil es eine heikle Angelegenheit ist. Zu Kaiserszeiten in China war der Übersetzer das höchste Amt nach dem Kaiser. Weißt du, es ist schwierig, ein Lebensgefühl in eine andere Sprache zu übertragen. Das geht nicht in 3 Tagen. Das dauert, das letzte Stück, was ich übersetzt habe, hat ein halbes Jahr gedauert.
Das kann aber auch an dir gelegen haben.
Ja, das stimmt. Die ist so frech. Ich gehe jetzt mal kurz rüber und scheue ihr ein.
Nee, dann bist du wie Bushido, siehst du? Du bist wie Bushido.
Ich bin Bushido, jetzt ziehe ich die Maske ab.
Wenn eine Frau sich wie eine Frau benimmt, dann muss sie auch nicht geschlagen werden. Genau. Aber wenn sie Hurensohn sagt, so mehr zu diesem Stück, denn es läuft am 12. ist ja nur die Premiere, aber es läuft auch wirklich nur 5-mal.
Mhm. Es läuft nur 5 Tage nur zur Berlinale und unser Hauptdarsteller ist wirklich ein Urenkel des Architekten von Babylon Mitte. Da sind viele Sachen zusammengekommen und deshalb haben wir es da gemacht und es ging nur zur Berlinale Zeit und deshalb läuft es auch nur 5-mal.
Da kommen dann bestimmt so international Filmstars hin, die
That's
man so,
right.
so
That's right.
die dann so sagen, oh, the Berlin theater scene is so
exciting
and brilliant, you know.
Yeah.
And do you know the director Andreas Schmidt? He's such a
darling.
Also am 12. ist die Premiere, am 13. läuft es, am 18. und am 20. Februar.
Am 19., 18., 19. und 20.
Am 12., 13.,
18., 19., 20.
Stimmt. Ja, Moment, ich habe deswegen so vorgelesen, am 12., 13., 18. und 20. jeweils um 22.30 Uhr und am 19. nochmal um Mitternacht.
Richtig. Dankeschön für die Werbung.
Ja, das haben wir doch gerne gemacht. Habe ich gerne gemacht, wenn ich den Hauptdarsteller kennenlernen darf.
Den vermiete ich danach zu Halbstundenpreisen.
Bonnie Prince Billy hast du mitgebracht.
Ja.
Love Comes to Me.
Habe ich mitgebracht, den Typen, der wurde mir von Peter Rommel empfohlen. Das ist der Produzent von Sommer vom Balkon. Du siehst, dieser Film hat sich auf mein Leben zurückgewirkt. Also den habe ich mitgenommen überall hin. Und Peter Rommel ist ein großer Musikfan. Der hat mir Bonnie Prince Billy vorgestellt und ich war hin und weg.
Und ist das für dich doof, wenn du auf diesen Film, auf diesen Durchbruchfilm so auf der anderen Seite angesprochen wirst? Weil viele hassen das ja dann, dass sie dann sagen, ja, das habe ich auch gemacht, aber doch nicht nur. Ich mache doch seit Jahren auch ganz andere Sachen.
Ja, ich habe ja sonst nichts gemacht. Nein, aber ich liebe diesen Film und ich freue mich, dass ich den gemacht habe. Und ich empfinde den auch nicht als meinen Durchbruchfilm, sondern ich empfinde den als meinen Durchbruchfilm für ein breites, großes Publikum. Das macht vieles im Berufsleben leichter und ich habe mich noch nie geärgert, wenn mich jemand auf diesen Film angesprochen hat. Außer bei dir natürlich.
Natürlich. Noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Stück Danny and the Deep Blue Sea. Ein Stück über zwei emotional völlig verwilderte Gestalten. Das ist ja, um es besonders hip zu machen... Und die Berlinale...
Du bist so, hast einen so zynischen Unterton.
Nee, habe ich gar nicht. Aber weißt du, wenn ich sowas lese wie Pay What You Want Aufführung.
Ja, ich schreibe immer, das kommt von jemand anderem. Ich schreibe immer Eintritt Free Willy. Gut.
Eine Pay What You Want Veranstaltung ist natürlich für so eine arme, aber sexy Stadt wie Berlin super. Mhm. Was für Erfahrungen macht ihr da? Weil wenn man zum Beispiel... bei einem Geburtstagsgeschenk so einen Schuhkarton hinstellt und sagt, du wirf irgendwas rein, ist für einen guten Zweck, dann macht man den irgendwann auf und dann sind da 7,30 Euro, obwohl 40 Leute da waren. Wie ist denn das erfahrungsgemäß bei solchen Sachen?
Wir haben einen Workshop zusammen gemacht, die beiden Schauspieler und ich, bei einem Schauspiellehrer, der heißt Larry Mawson, das ist ein Amerikaner, der auch von Hilary Swank und Leonardo DiCaprio der Lehrer ist, ja. Und der hat... eine Gruppe hat weitergemacht mit Theaterarbeit, da haben wir vorgestellt in Neukölln und da hatten wir 700 Leute und wir sind mit 1600 Euro noch draußen gegangen. Das ist doch toll.
Was habt ihr mit der ganzen Kohle gemacht?
Drogen. Drogen und natürlich Frauen. Was macht man sonst damit?
So viel zum Thema Bildungsauftrag. Und damit komme ich auch gleich fließend auf den letzten Metern und letzten Minuten zu deinem Sohn.
Ja.
Du wohnst ja mit deiner Frau und deinem Sohn, 2 Jahre alt, in Kreuzberg. Mhm. Überlegst dir aber schon, da jetzt wegzuziehen, weil der Kleine größer wird und weil du nicht willst, dass er das erlebt, was du früher erlebt hast.
Ja, und weil ich spüre, dass dem Natur gut tut. Dem tut es gut, wenn der mit uns irgendwo draußen ist, wo ein Wald ist und wo eine Wiese ist und ein See ist. Das tut ihm einfach gut.
Das tut jedem Kind gut. Aber was soll ihm denn nicht passieren im Kreuzberg?
Ich möchte nicht, dass der in Hundescheiße tritt. Ich war neulich mit dem spazieren, der ist ausgerutscht und war von oben bis unten mit Hundescheiße voll.
Ja.
Ja? Ich finde, dass da...
Was kann man denn mal machen? Hast du eine Idee, wie man diese Hundescheiße liegen lassen, was man da machen könnte?
Ich glaube, das muss man einfach... es hört sich furchtbar an, ja, aber ich bin da total Giuliani-mäßig. Ich finde, man muss...
Geld.
Ja.
Und Führerscheinentzug.
Ja, man muss Leute dafür bestrafen.
Finde ich auch.
Ja, und das muss man auch wirklich genau und oft und hart machen. Weißt du, ich finde, das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das ist einfach, mein Gegenüber ist mir scheißegal. Und das ist ein Unding. Ich finde das in Kreuzberg, und das ist natürlich, ist woanders wahrscheinlich auch so, aber ich finde, da kommt mir eine Intoleranz in dem, was du erzählt hast, ja, gerade als das Mikrofon aus war, dass du, dich darüber freust, wenn dir Leute Taschentragen helfen oder wenn die dir anbieten.
Andersrum.
Oder andersrum. Wie?
Naja, mir muss niemand Taschentragen helfen.
Oder wenn du Leuten Taschen trägst und du dich freust, wenn Leute auf dich zukommen und dir helfen.
Mhm.
Ja?
Genau.
Das ist doch irgendwie eine Aufmerksamkeit, die muss man auch in der Schule lernen und die muss man auch beigebracht bekommen. Ja? Und Leute, die das nicht gelernt haben und die deine Autotür eintreten. Oder die, weißt du, ich habe am 1. Mai mal gesehen, dass ein kleines Auto mit einem Babysitz hinten, dass dann Ziegelstein durch die Scheibe geschmissen wurde. Und dann denke ich, was sind das für Leute? Mhm. Das finde ich doch furchtbar. Und so sehr ich Kreuzberg liebe, ja, aber ich wünsche mir ein friedlicheres Umfeld manchmal für den Kleinen.
Wie konkret ist das? Wo zieht ihr dann hin? Ins Berliner Umfeld?
Nein, ich ziehe dann nach, wo wohnst du? In Schöneberg? Zieh direkt in deine Nachbarwohnung.
Da gibt es aber leider auch ganz schön viel Hundekacke auf den Straßen, ja, und ganz schön viel Müll. Da frage ich mich ja auch, ja gut, ich bin da, da schließt sich der Kreis wieder. Ich habe so das Gefühl, darüber zu sprechen, hat dieses Gutmenschenhafte. Man verhält sich ja auch nur bedingt vorbildhaft. In diesen Dingen fällt es mir leicht, weil ich ja selbst auch keinen Müll irgendwo sehen will. Das stört mich ja. Und deswegen lasse ich natürlich auch keinen fallen. Das ist doch total klar. Genau. Und ich will nicht in Hundescheiße treten, deswegen mache ich die Hundescheiße meines Hundes weg. Und ich frage mich, warum Leute, die Müll fallen lassen oder ihre Hunde überall hinkacken lassen, die treten doch auch in Hundescheiße. Und ja, die finden doch Müll auch hässlich. Das verstehe ich halt nicht.
Woran das liegt, keine Ahnung. Ich glaube, die haben es einfach nicht gelernt. Oder?
Was gibt's denn da groß zu lernen, Mann? Die lernen es, eine theoretische Prüfung für einen Führerschein hinzukriegen sogar, was manchmal wirklich bedenklich ist, wenn ich mir die Leute so angucke. Aber egal. Dann, was gibt's denn da zu lernen, sag mal?
Tja.
Schlauer Mann, hm?
Da fällt mir nichts so ein, ehrlich. Ich kann es nicht sagen. Mich macht es auch wütend und es tut mir auch leid, weißt du? Aber es ist so, dass du denkst, nee, das will ich nicht haben um mich rum.
Nee. Wir sind am Ende mit dieser Sendung.
Können wir nicht mit irgendwas Witzigerem aufhören als mit Hundekacke?
Ja, dann lass dir noch schnell was einfallen.
Mir fällt nichts ein.
Du bist doch so ein lustiger Typ.
Oh, komm.
Hat deine Frau einen richtig tollen amerikanischen Vornamen, so Sandy Lee?
Den sage ich nicht.
Ach, komm, nur den Vornamen.
Jennifer.
Jennifer, we can't go on, let's put it in right. Da, 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 da. Guck mal, jetzt hör mal mit was Leichtem, Lustigem auf, oder?
Schön.
Gut, und mit dem Song, den du mitgebracht hast von Jacques Brel, Marique. Nein. Falsch, sondern mit...
Und Bonnie Ware?
Bonnie M?
Bonnie Ware heißt der Typ. Und wie heißt der Song?
Blindsided.
Und diese sexy, heisere Stimme kommt von Miriam. Und in diesem Sinne, wie auch immer Sie diese letzten 2 Stunden rumgekriegt haben, danke, dass Sie überhaupt noch da sind. Und schalten Sie doch trotzdem nächsten Sonntag wieder ein, wenn es heißt, Hörbar Rust.
Tschüss. Ich bin dabei. Ich bin wieder da als Gast auch.
Nein, tschüss.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de.
Der Podcast der Hörbar Rust ist Gewinner des European Podcast Awards in der Rubrik Professional, Podcasts von Medienunternehmen.